dieser Beckenboden der Frau wirklich dafür gemacht, High-Impact-Belastungen auszuhalten. Also da geht es um Sprünge, da geht es ums Laufen, da geht es ums Trampolinspringen. Und er kann es und er sollte es auch wieder können.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr eigentlich, wie man den Beckenboden anspannt? Und wozu braucht man den eigentlich? Und haben Männer eigentlich auch einen Beckenboden oder nicht? Es gibt viele Fragen und Mythen rund um den Beckenboden und seine Funktion. Und denen wollen wir in dieser Folge der gefragten Frau im Rahmen unserer mittlerweile schon zweiten Staffel zum Thema Frauengesundheit auf den Grund gehen. Dazu habe ich mir Eva Bamberger zur Seite geholt. Sie ist Physiotherapeutin und hat sich auf das Thema Beckenboden spezialisiert. Mein Name ist Stefanie Wagner und ich heiße dich, liebe Eva, herzlich willkommen bei mir.
Vielen Dank für die Einladung.
Was ist denn der Beckenboden eigentlich?
Der Beckenboden ist eine Muskelplatte und besteht aus verschiedenen Muskeln und aus Bindegewebe. Er kleidet sozusagen das knöcherne Becken aus und erstreckt sich vom Steißbein hinten zum Schambein nach vorne, beziehungsweise seitlich vom rechten zum linken Sitzbeinhöcker. Er schließt den Bauchraum und die Beckenorgane von unten ab und ist an den Rändern nach oben gebogen, quasi wie eine Hängematte. Prinzipiell muss man bei einem schwachen Beckenboden unterscheiden, ob er schwach ist, weil er eine zu hohe Grundspannung hat, oder ob er schwach ist, weil er zu wenig Spannung hat. In beiden Fällen spricht man von einem schwachen Beckenboden.
Welche Funktionen hat diese Hängematte, die du gerade beschrieben hast, denn?
Als erstes sichert diese Hängematte der Beckenboden die Lage der Bauch- und Beckenorgane. Er stützt also diese inneren Organe. Dann ermöglicht er uns auch unsere aufrechte Haltung, weil er mit der Rumpfmuskulatur zusammenarbeitet. Und er sorgt für die Kontrolle von Blase und Darm und trägt zu einem erfüllten Sexualleben bei.
Und wie trainiert man ihn? Weil der Beckenboden ist ja grundsätzlich ein Muskel, oder? Das heißt, Muskeln trainiert man oder kann man trainieren. Wie geht das beim Beckenboden?
Am besten eigentlich funktionell, das heißt im Alltag integriert. Bei Alltagsaktivitäten wie zum Beispiel beim Bücken, Heben oder Tragen, nach dem Toilettengang als Abschluss, um die Öffnungen wieder zu schließen, beim Zähneputzen, beim Autofahren während des Sports, den man betreibt.
Also eigentlich immer.
Genau.
Und wenn du dieses Training beschreiben kannst, wie fühlt sich das an? Und wie kann man den trainieren? Also womit? Braucht man dafür irgendwelche Hilfsmittel oder so? Weil wenn du sagst, beim Zähneputzen, dann ist ja das eigentlich total alltäglich.
Genau, genau so sollte es auch sein. Prinzipiell zieht man sozusagen seine drei Öffnungen nach innen oben und entspannt sich wieder, lässt diese Öffnungen wieder los nach unten. Und so kann man den Beckenboden wirklich im Alltag bei verschiedenen Aktivitäten mittrainieren. Man benötigt dazu keine Hilfsmittel.
Wie lang sollte man das dann anspannen?
Im Prinzip ist der Beckenboden, nachdem er ja ein Muskel ist, aus schnellen und langsamen Muskelfasern aufgebaut. Das heißt, es gibt differenzierte Übungen für den Beckenboden. Und hier ist es wichtig, alles zu bedienen, sowohl die langsamen als auch die schnellen Muskelfasern. Das heißt, man kann sich zum Beispiel das Bild einer Seerose vorstellen. Man spannt den Beckenboden nach innen oben an. Die Seerose schließt sich zu einer Knospe. Man hält diese Anspannung, wenn möglich bis zu 10 Sekunden, und lässt dann den Beckenboden wieder los. Das ist für die langsamen Muskelfasern, die Haltearbeit der Muskulatur zu trainieren. Und dann gibt es noch für die schnellen Muskelfasern kurze, schnelle Anspannungen, wie zum Beispiel das Kirschkernepicken, indem man diese drei Öffnungen kurz nach oben holt und sofort wieder nach unten loslässt, etwa im Sekundenrhythmus.
Welche Auswirkungen kann es denn haben, wenn der Beckenboden schlecht oder gar nicht trainiert ist?
Wenn man den Beckenboden nicht trainiert, also er schwach ist und keine Spannung hat, fehlt die Stabilität im Körper. Man könnte zum Beispiel Rückenschmerzen bekommen, weil der Beckenboden, wie gesagt, mit der Bauch- und Rückenmuskulatur zusammenarbeitet. Wenn man den Beckenboden nicht trainiert, wird irgendwann wahrscheinlich auch eine Inkontinenz, also ein sogenannter unfreiwilliger Harn- oder Stuhlverlust auftreten oder eine Senkung der vorderen oder hinteren Vaginalwand mit einem Druckgefühl nach unten. Es könnte auch unsere Sexualität und unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Es kann aber auch sein, dass der Beckenboden zu viel Spannung hat und dadurch eine Inkontinenz entwickelt oder auch eine Hüftproblematik oder eben auch Rückenschmerzen.
Das heißt, es ist wichtig zu lernen, den Beckenboden anzuspannen, aber auch wieder zu entspannen.
Genau.
Und wie entspannt man?
Indem man ihn loslässt.
Nach unten.
Mhm. Aber ohne Druck.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn der Beckenboden beim Sex?
Eine ganz, ganz wichtige. Die gesamte Beckenbodenmuskulatur ist beim Sex aktiv. Die Muskeln spannen bewusst und unbewusst an und entspannen sich auch wieder. Jeder Orgasmus, sowohl beim Geschlechtsverkehr als auch bei der Selbstbefriedigung, ist also automatisches Beckenbodentraining.
Was macht denn die Schwangerschaft mit dem Beckenboden? Weil das hat doch sicherlich auch große Auswirkungen.
Auf jeden Fall. Durch die hormonelle Auflockerung, die wir Frauen dann ja bei der Geburt benötigen, um das Kind auf die Welt zu bringen, wird der Beckenboden weicher und eben lockerer. Deswegen ist es essentiell, dass auch während der Schwangerschaft der Beckenboden durch gezielte Übungen trainiert wird. Das hat man mittlerweile auch in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht und belegt. Eine australische Studie zeigt zum Beispiel, dass spezielles Beckenbodentraining während der Schwangerschaft das Risiko von Geburtsverletzungen und Schmerzen deutlich senken kann. Der Beckenboden wird durch gezielte Übungen gestärkt und elastischer, wodurch die Geburt erleichtert und die Erholungszeit danach verkürzt wird. Daher wird Physiotherapie für Schwangere empfohlen, um den Körper und das Becken auf die Geburt vorzubereiten. Beckenbodentraining in der Schwangerschaft verringert Harninkontinenzen, es macht den Beckenboden für die Geburt beweglicher und nach der Geburt ist der Beckenboden für die Frauen wieder besser wahrnehmbar.
Und welche Rolle spielt der Beckenboden während der Geburt?
Während der Geburt muss der Beckenboden lernen, sich zu öffnen und eben nach unten loszulassen, damit das Kind gut geboren werden kann. Also Beweglichkeit im Beckenboden.
Ist ein schwacher Beckenboden dann überhaupt abwendbar nach der Geburt? Weil man hört es immer, dass gerade nach der Geburt halt alles vom Gewebe her total belastet ist. Und ist es denn etwas, was man als Frau überhaupt verhindern kann, wenn man ein Kind bekommt?
Ja, also nicht jede Frau hat nach der Geburt einen schwachen Beckenboden. Es gibt sehr wohl Frauen, die schon sehr bald nach der Geburt wieder einen gut beweglichen und kräftigen Beckenboden haben. Natürlich kommt es bei der vaginalen Geburt zu einer massiven Dehnung der Strukturen, aber mit gezieltem Beckenbodentraining bei spezialisierten Physiotherapeutinnen, die den Beckenboden vaginal befunden und sich die Aktivität eventuell auch mit einem perinealen Ultraschall, also über den Damm angelegt, anschauen, kann der Beckenboden nach einer Geburt wieder gezielt und ganz individuell gestärkt, trainiert und rückgebildet werden. Auch hier muss ich nochmal betonen, dass schon in der Schwangerschaft ein gezieltes Beckenbodentraining Sinn macht. Die Forschung empfiehlt bereits ab dem zweiten Trimester mit Beckenbodentraining zu beginnen, um die Muskeln sanft aufzubauen und auf die Geburt vorzubereiten. Ein früher Start mit gezielten Übungen fördert die Anpassung und stärkt die Muskulatur ohne Überlastung und die Übungen sollten regelmäßig durchgeführt werden, um einen optimalen Effekt zu erzielen.
Ist das Beckenbodentraining während der Schwangerschaft dann schwerer, weil ja mehr Druck auf dem Beckenboden durch das Gewicht des Kindes und generell auch vielleicht das Fruchtwasser und so weiter herrscht?
Genau, also das Beckenbodentraining ist sicherlich in der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft nicht ganz so einfach, weil eben das Gewicht der Gebärmutter, des Fruchtwassers, des Kindes selbst drauf liegt. Also man merkt schon als Frau, dass der Beckenboden weniger stark angespannt werden kann. Aber trotzdem macht es Sinn, den zu bewegen, um ihn eben beweglich zu halten.
Du hast vorhin schon das Wort Rückbildung angesprochen. Wie läuft denn sowas ab?
Das ist eine gute Frage. Im Detail würde es diesen Podcast von der Zeit her sprengen, aber es wäre ein spannendes Thema für eine eigene Folge. Im Folgenden werde ich versuchen, die wichtigsten Punkte der Rückbildung zusammenzufassen. Das eine sind die hormonellen Veränderungen, die im Körper selber stattfinden. Über den Daumen gepeilt heißt es, 40 Wochen kommt das Kind, 40 Wochen geht das Kind. Aber viele Mütter stillen darüber hinaus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es circa 3 bis 5 Monate, nachdem die Frauen abgestillt haben, dann, wenn der Zyklus wieder normal vorhanden ist, dass dann das Gewebe wieder, sagen wir, fester wird. Das heißt, das Bindegewebe wird wieder straffer und somit kann man auch am Beckenboden wieder mehr Beweglichkeit und Kraft feststellen. Prinzipiell könnte man sagen, dass die Rückbildung durchschnittlich um den 2. Geburtstag des Kindes wirklich abgeschlossen ist. Daher sollte man an den Übungen auf jeden Fall dranbleiben und nicht glauben, dass das mit 5 oder 6 Mal zu einem Kurs zu gehen abgeschlossen ist. Wichtige Punkte in der Rückbildung sind die einfache anatomische Erklärung, was der Beckenboden ist, wo er sich befindet, die Wahrnehmung des Beckenbodens und des eigenen Körpers, welche Strukturen genau rückgebildet werden müssen, dann der Zusammenhang zwischen dem Beckenboden und der Atmung, die Beckenaufrichtung und die aufrechte Haltung, die Stillhaltung, das beckenbodenschonende Alltagsverhalten, das beckenbodenschonende Toilettenverhalten, differenzierte Übungen, die Reaktivkraft am Beckenboden, Übungen für das Zusammenspiel von Beckenboden und Rumpfmuskulatur, also Bauch- und Rückenmuskulatur. Und auch Dehnen ist wichtig, damit die Beweglichkeit wieder gegeben ist. Und dann sollte noch Augenmerk auf eventuell entstandene Narben am Damm, in der Vagina oder an den Schamlippen oder auch Kaiserschnittnarben gedacht werden, weil auch diese gehören gut nachbehandelt, damit das Gewebe nicht verklebt. Wichtig ist uns als spezialisierte Physiotherapeutinnen, dass das Wissen und das Bewusstsein über den Beckenboden nach außen getragen wird und es kein Tabuthema mehr ist.
Jetzt hast du gerade ganz viel aufgezählt, aber was mir irgendwie aufgefallen ist, war dieses beckenbodenschonende Alltagsverhalten und Klo, also das Toilettenverhalten. Genau, danke. Mhm. Was ist das genau? Wie verhält man sich beckenbodenschonend?
Da ist einmal ganz wichtig die aufrechte Haltung, also dass man beim Bücken nicht einfach nur den Oberkörper nach unten und schnell etwas aufhebt vom Boden, sondern wirklich in die Knie geht. Wenn man zum Beispiel etwas Schweres hochhebt, dass man den Beckenboden dabei aktiviert. Manchmal passiert das ganz automatisch bei den Frauen und manchmal muss man das wirklich dezidiert daran denken, dass man den Beckenboden anspannt, bevor man eine Last vom Boden hochhebt, wie zum Beispiel das Kind dann in der Rückbildungszeit. Das beckenbodenschonende Toilettenverhalten hat einfach auch mit anatomischen Grundstrukturen, die vorhanden sind, zu tun, nämlich dass man eben zum Beispiel beim Urinieren aufrecht auf der Toilette sitzt, damit die Blase genau über der Harnröhre steht und gut entleert werden kann, damit kein Restharn in der Blase bleibt. Oder beim Stuhlgang die Haltung, dass man eben ein Stockerl unter die Füße nimmt und den Oberkörper nach vorne gibt, damit der Enddarm gut über dem After steht und hier der Weg frei ist, um den Stuhl auszuscheiden. Und dann immer auch als Abschluss beim Toilettengehen den Beckenboden anzuspannen, bevor man sich erhebt, weil der Beckenboden sozusagen etwas hergegeben hat und dann auch wieder geschlossen werden muss.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man den Beckenboden stärken kann, wie man ihn schonen kann. Gibt es aber auch jetzt vor allem Frauen, die genetisch bedingt einfach Pech haben, die eine Beckenbodenschwäche vorgegeben haben und da irgendwie einfach schwach sind?
Da der Beckenboden auch aus bindegewebigen Strukturen besteht, gibt es eine sogenannte genetische Bindegewebsschwäche, die vorkommen kann. zusätzlich wird dieser Beckenboden dann durch die hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft oder in der Menopause, durch viel schweres Tragen und Heben, durch die falsche Haltung wirklich negativ beeinflusst. Und gerade hier ist ein gezieltes Beckenbodentraining essentiell.
Wodurch kann denn der Beckenboden geschwächt werden? Also wir haben jetzt schon geredet über eine Geburt, die ja sehr anstrengend für den ganzen Körper ist, aber gerade auch vor allem in dieser Region. Gibt es dann Verhaltensweisen, also du hast schon gesagt, dass das Anheben von schweren Sachen, also mir ist jetzt gerade irgendwie so in den Sinn gekommen, Laufen ist ja gerade wieder voll der Trend. Also jeder läuft irgendwie gefühlt. Ist der Sport auch gesund für den Beckenboden oder eher nicht?
Prinzipiell ja, weil ja der Beckenboden schon im Alltag auch automatisch aktiv ist. Bei jedem Schritt, wenn die Beinachse stimmt, ist der Beckenboden aktiv mit dabei, auch beim Stiegensteigen. Also Bewegung auf alle Fälle. Bewegen, bewegen, bewegen. Manchmal, wenn Probleme auftreten, wird dann eben von unspezialisierten Physiotherapeutinnen ja genauer Befund erhoben am Beckenboden, auch vaginal. Also diese Testung des Beckenbodens ist für uns ganz was Essentielles, um zu schauen, ob diese Frau wirklich Unterstützung braucht. Und da kann man dann wirklich gezieltes Training machen und auch schauen, ist dieser Beckenboden der Frau wirklich dafür gemacht, High-Impact-Belastungen auszuhalten. Also da geht es um Sprünge, da geht es ums Laufen, da geht es ums Trampolinspringen. Und er kann es und er sollte es auch wieder können.
Das heißt, es gibt eigentlich nicht den Fall, dass man sagt, naja, das ist grundsätzlich nicht gegeben und es sollte auch niemals gemacht werden und wir bringen es auch durch Training nicht dahin, dass man es irgendwann machen kann.
Ich sage niemals nie, in Ausnahmefällen wird es wahrscheinlich schon auch Frauen geben, wo man das nicht mehr zu 100% hinbekommt. Aber auch hier gibt es Hilfsmittel, die diesen Frauen, die zum Beispiel den Laufsport auf alle Fälle ausüben wollen, weil es für sie wichtig ist, weil es für ihre Lebensqualität wichtig ist, dass man zum Beispiel mit Pisan arbeitet, diese genau anpasst. Das ist sozusagen ein Hilfsmittel, das man vaginal einführt, das die Strukturen dann schützt und stützt. Und somit können auch diese Frauen dann wieder ihrem Sport nachgehen.
Kann der Beckenboden reißen?
Traumatisch ja.
Was macht man dann?
Er kann am Ansatz ausreißen, ja, also an den Muskel ansetzen, an den Knöcheln ansetzen. Was macht man da? Gezielt Beckenboden trainieren, die Muskeln, die da sind, mit Pesan arbeiten, um zu stützen und eventuell operativ.
Unser Alltag sieht ja im Durchschnitt alles andere als aktiv aus. Also wir sitzen viel und es wird auch gefühlt irgendwie immer mehr. Wirkt sich das auf den Beckenboden aus?
Ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei der aufrechten Haltung. Also das aufrechte Becken wäre essentiell, auch wenn man einen sitzenden Beruf hat. Häufig Wechsel der Haltung, ja, also immer wieder Aufstehen dazwischen. Auch hier bei der Arbeit gezielt Beckenbodenübungen einzubauen, macht sicherlich Sinn, um ein bisschen Abwechslung hineinzubekommen.
Welche Rolle spielt denn der Beckenboden bei Männern? Gibt es da Unterschiede? Haben Männer einen Beckenboden?
Auch eine gute Frage. Auch der Beckenboden bei den Männern spielt eine wichtige Rolle natürlich, gerade auch für die Stabilität des Körpers, für die Vorbeugung von Harnverlust natürlich auch im Alter, vor allem nach Operationen zum Beispiel an der Blase oder an der Prostata und natürlich auch für die Sexualität, weil ein beweglicher und gut trainierter Beckenboden auch beim Mann die Erektion verbessert und länger aufrechterhält.
Oh, ist auch spannend. Und wie trainiert ein Mann dann seinen Beckenboden?
Auch indem er ihn anspannt und loslässt, den After zum Beispiel nach innen oben zieht und wieder loslässt.
Du hast schon gesagt im Gespräch, dir ist es wichtig, dass der Beckenboden oder dieses ganze Thema enttabuisiert wird. Warum glaubst du, ist das so ein Tabu noch?
einerseits aus vorangegangenen Generationen, dass wir Frauen ja nur ein Kind bekommen. Das macht ja nichts mit dem Körper, obwohl wir heute wissen, dass schon Verletzungen, ganz kleine Verletzungen an der Schleimhaut passieren natürlich, die geheilt gehören. Das macht natürlich der Körper, aber man kann es unterstützen mit einer gezielten Rückbildung. Und ja, wirklich auch über diese Inkontinenzen zu sprechen, die sehr viele Frauen betreffen. Ja, das Häufigste ist, dass die Frauen sagen, na, Trampolinhupfen kann ich nimmer. Ja, und ich bin schon der Meinung, dass eine Frau, um ihre Lebensqualität wieder zurückzuerlangen, alles tun sollte, damit sie das wieder machen kann, ja, wenn es für sie wichtig ist. Oder laufen zu gehen, Tennis zu spielen, Volleyball zu spielen. Ja. Also man kann heute wirklich, man weiß heute viel. Wie gesagt, es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Beckenboden, zum Thema Inkontinenz. Und gerade bei der Inkontinenz weiß man, dass das von der Studienlage her wirklich eine Level 1a-Empfehlung ist, also Goldstandard, und kann wirklich ganz, ganz toll gezielt eingesetzt werden.
Ja, vielen Dank, Eva, dass du zum Gespräch da warst und dein Wissen mit mir und mit uns geteilt hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich wie immer auch bei euch fürs Zuhören und dabei sein. Wir haben zum Thema Frauengesundheit noch ganz viele Themen auf dem Tisch. Wir haben ADHS, wir haben neben Beckenboden auch generell Sexualität und Frauengesundheit, auch die Herzgesundheit ist dabei. Wenn euch das interessiert, hört gerne mal auch bei den anderen Folgen rein. Und ja, nach dem, was wir heute gelernt haben, machen wir jetzt einfach ein paar Freudensprünge, oder Eva?
Genau.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten, Redaktion Hanna Mauracher und Stefanie Wagner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at/podcast.